Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast im Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Acklin-Zinnemann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberetica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberetica.ch produziert diesen Podcast. Im Kreuzfeuer geht es um Fragen, die freiheitsliebenden Köpfen unter den Nägeln brennen. Über diese Fragen diskutiert Liberetica jeweils mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, aus Kirche und Kultur. Heute im Kreuzfeuer geht es um das Verhältnis von Kunst und Moral. Wir reden über die Unterscheidung von Künstler und Kunstwerk und darüber, wie mit anstößigen Elementen in der Kunst umgegangen werden muss. Wir fragen, ob es zulässig ist, Kunstwerke früherer Zeiten nach heutigen gesellschaftspolitischen Kriterien zu beurteilen. Und wir fragen, ist die Freiheit der Kunst durch den gegenwärtigen rabiaten Moralismus bedroht und muss uns Kunst Moral beibringen? Mein heutiger Gast, Christian Jungen, Direktor des Zürich Filmfestival. Willkommen, Christian Jungen.
Vielen Dank, freue mich auf das Gespräch.
Ja, Christian Jungen, Basic Instinct mit Sharon Stone, in ihrer ikonischen Rolle als femme fatale, Wim Wenders Roadmovie, Alice in den Städten. Würden diese beiden Filme heute, wo ein rabiater Moralismus über die Kuh hinwegfegt, würden diese beiden Filme die Premiere überstehen oder würden sie vorzeitig wegen Sexismus bzw. Missbrauchsverdacht gestoppt werden?
Im Fall von Basic Instinct würde es darauf ankommen, was die ersten Leithammel in der Rezension sagen. Geht da eine Red Flag hoch in den USA? Oder sagt man im Gegenteil, ja nein, das ist ein feministischer Thriller mit einer doch lesbischen Hauptfigur. Das wäre sehr zeitgerecht heute. Also das könnte in die eine oder in die andere Richtung kippen. Aber es ist schon so, dass heute die Moral auf Seiten der Rezension, der Filmkritik eine viel höhere Rolle spielt. Also zum Beispiel im Fall von Wenders in den 70er Jahren oder im Fall von Basic Instinct 1992. Ich habe ja in meiner Dissertation Hollywood in Cannes ein ganzes Kapitel geschrieben darüber, wie Sharon Stone zum Star wurde. Sie war eigentlich eine Sexbombe, eine späte Nachfahrin von Brigitte Bardot, die ebenfalls mit körperbetontem Einsatz an den Filmfestspielen von Cannes als Sexgöttin entdeckt wurde. Und ich glaube, allein der Begriff Sexbombe oder siedend heiße Sexszenen hat der Blick damals auf der Titelseite vermeldet. Das ginge heute überhaupt nicht. Da müsste man sich sprachlich ganz anders an so einen Erotik-Thriller herantasten.
Und wie wäre das mit Wim Wenders Alice? Immerhin, also ein neunjähriges Mädchen wird einem fremden Mann quasi anvertraut, übernachtet im selben Zimmer. Wie wäre das heute?
Das geht gar nicht mehr heute. Da ist Alarmstufe dunkelrot. Und ich finde, es gibt immer mehr einen Zwang, dass die Kultur und ihre Akteurinnen und Akteure gut sein müssen, einen guten Leumund haben. Ich habe auch festgestellt, ich war ja selber 25 Jahre Filmkritiker und ich war noch so ein Cinephiler, ein Vollblut-Cinephiler, sozialisiert durch die Autorentheorie. Das heißt, ich habe als Kritiker darauf geachtet, wie ist ein Film inszeniert, wie ist die Bildsprache, die Ästhetik und wie ist die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und heute haben wir eigentlich in den entscheidenden Chargen Feministinnen, die eigentlich kontrollieren, ob das Weltbild stimmt oder nicht. Und so ein typisches Narrativ der heutigen Filmkritik ist, ja, der Film propagiert eigentlich jene Klischees, die er vorgibt, zu brechen. Und man setzt sich dann eigentlich nur noch ideologisch mit den Filmen auseinander und viel weniger ästhetisch Und große Teile der heutigen Filmkritikerinnen vor allem sind völlig unbeleckt von Kenntnissen der Regie, der Kamera, oder das interessiert die schlicht und einfach gar nicht mehr. Ich finde auch, die Filmkritik ist etwas langweilig geworden. Wenn man mit der Zeit diese Rezensentinnen und Rezensenten kennt, weiß man genau, wo die Red Flag hochgeht. Und das fand ich eigentlich in früheren Jahren spannender, weil man nicht so klar vorhersehen konnte, wie die Urteile ausfallen.
Würde jetzt diese Red Flag auch hochgehen? Ich bekenne mich dazu. Ich bin ein absoluter Bergmann-Junkie. Ich finde seine Art genial, wie er teilweise in die Seelen seiner Figuren hineingegangen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Bergmann mit etlichen Darstellerinnen seiner Filme, sagen wir jetzt mal, eine etwas engere Beziehung hatte. Würde ich mich, Christian Jungen, würde ich mich zur Komplizin eines moralisch fragwürdigen Verhaltens machen, wenn ich weiterhin seine Filme mit Genuss schaue?
Also heute wäre ja dann Bergmann vor allem ein alter weißer Mann. Ich wäre schon zufrieden, wenn die Filmkritikerinnen den überhaupt kennen würden. Da wäre schon viel gewonnen. Ja, der wäre natürlich heute... Also wenn wir
der wäre ein Beispiel, Fall für MeToo, oder?
Der wäre ein Fall für MeToo, wenn wir das Beispiel nehmen von Woody Allen, der ja wirklich von Hero to Zero gefallen ist und zum Teil von den gleichen Rezensentinnen und Schauspielerinnen, die notabene ihren Aufstieg Rollen bei Woody Allen verdankt haben und ihn dann quasi fallen gelassen haben unter dem öffentlichen Druck. Also wenn man sieht, was heute mit Woody Allen passiert ist, dann befürchte ich schon, dass Ingmar Bergmann eigentlich dasselbe Schicksal ereilt hätte. Ich persönlich finde, da ist viel Heuchelei im Spiel, dass es Beziehungen gegeben hat, sexuelle Beziehungen zwischen Schauspielerinnen und Regisseuren, zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen, zwischen Schauspielern und Schauspielern. Ja, das war die normalste Sache der Welt und geht für meine Begriffe als liberaler Warte eigentlich niemanden etwas an. Etwas anderes liegt natürlich der Fall, wenn jemand misshandelt wurde oder so. Aber ich finde, da wird ein bisschen viel in den gleichen Topf geschmissen und die Vorurteile sind immer sehr schnell gemacht. Es gibt einen Dokumentarfilm, der ein sehr kritisches Licht auf Woody Allen und die Beziehung zu seinen Kindern wirft. Es gibt Filme, die das Gegenteil aufzeigen. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, wie die Leute sich da ein Urteil anmaßen, weil es war ja schließlich niemand dabei im Schlafzimmer, als diese Dinge passiert sind oder eben auch nicht.
Werfen wir doch mal einen Blick in die Kunstgeschichte. Also da gibt es einen Caravaggio, da gibt es einen Emil Nolde, Richard Wagner.
Sie können eigentlich keine Puccini-Opern mehr aufführen.
So ist es.
Russo dürfte man nicht mehr lesen, weil der hat seine Kinder vernachlässigt. Picasso ginge nicht mehr.
Ginge nicht mehr.
Ich finde einfach immer schwierig. Also das eine ist, sind die Vorurteile. Und das andere ist, wenn man mit dem Maßstab des heutigen Zeitgeistes zurückgeht. Ich meine, ein weiteres prominentes Opfer des Zeitgeistes ist ja Roman Polanski, mit dem ich mich übrigens, ich war ja noch Journalist bei der NZZ am Sonntag übrigens, wir sind hier bei mir im Büro, hinter Ihnen hängt das Abschiedsgeschenk, das ich von meinem Vorgänger erhalten habe, von Karl Spörri, und das ist die Druckplatte des allerersten Artikels, den ich in der NZZ am Sonntag geschrieben habe. Ich habe bei der NZZ am Sonntag angefangen und wenige Tage später wurde Roman Polanski in Zürich verhaftet und der allererste Artikel, den ich geschrieben habe, war ein Interview mit Karl Spörri, der damals die Verantwortung trug als Direktor des Zürich Filmfestivals. Ich habe also diese Causa verfolgt. Die Causa Polanski war der erste Leitartikel, den ich damals geschrieben habe in der NZZ am Sonntag, als er aus dem Gefängnis kam. Hat er entschlossen, sich zu erklären und hat zwei Leuten ein Interview gegeben, unter anderem mir, also jetzt nicht wegen meiner Person, sondern er hat es geschätzt, dass die NZZ nüchtern und ohne den Schaum der Empörung vor dem Mund über die ganze Affäre geschrieben hat. Ich bin dann also nach Gstaad und habe Roman Polanski im Chalet wirklich fast zwei Stunden interviewen können. Ich habe einen Menschen angetroffen, der sagt, ich habe Fehler gemacht, der sagt, ich habe mich entschuldigt, ich war zweimal im Gefängnis, das Opfer hat mir vergeben, der aber weiterhin verfolgt wird von Dingen aus der Vergangenheit, der auch mit vielen Verleumdungen konfrontiert ist. Und mich hat frappiert, den Menschen hinter dem Monster zu sehen, wie der im Alltag darunter leidet, wie man ihn jagt, wie man ihn wahrnimmt. Und wir waren ja jetzt bei Vergangenes mit dem Zeitgeist von heute zu beurteilen. Roman Polanski war in den 70er Jahren in Hollywood. Sex, Drugs und Rock'n'Roll waren an der Tagesordnung, nicht nur bei Roman Polanski, da gibt es ganz viele andere, Jack Nicholson und so weiter. Diese Leute haben zum Teil sehr offen über ihre Eskapaden gesprochen, übrigens auch die italienischen Neorealisten. Fellini hat in seinen Memoiren geschrieben, wie man nach den Dreharbeiten ins Bordell ging. Rossellini auch, das hatte damals erstaunlicherweise gar nicht so hohe Wellen geworfen und heute geht das gar nicht mehr. Und da frage ich mich schon, wer sind wir denn, dass wir rückblickend, anmaßend Leute verurteilen, die in einer anderen Zeit gelebt haben. Achtung, es ist eine Gratwanderung, niemand soll Vergewaltigungen rechtfertigen oder Ausbeutung, aber wenn das konsensuell war, dann frage ich mich ein bisschen, wem geht das was an, außer die Leute, die solche Geschichten erlebt haben.
Es spricht ja auch eine unglaubliche moralische Überheblichkeit daraus. Also wenn wir mit gesellschaftspolitischen Kriterien von heute an Werke, auch an Kunstwerke rangehen, früher Epochen. Das heißt aber vielleicht gerade die Frage, wenn Sie das so schildern, dann müsste ja die logische Konsequenz ist, wir müssen ganz klar trennen zwischen dem ästhetischen Urteil, zwischen dem moralischen und allenfalls einem juristischen Urteil.
Das ist meine Meinung. Sehen Sie, Harvey Weinstein, dem wurde Vergehen nachgewiesen und der sitzt jetzt zu Recht hinter Gittern. Aber Harvey Weinstein war auch ein brillanter Produzent. Das ändert doch jetzt nichts daran, dass er hinter Gittern sitzt. Er hat zum Beispiel Cinema Paradiso, ein Film, der viel zu lang war, unschaubar, das hat mir Moritz de Hadeln erzählt, über den ich eine Biografie geschrieben habe. Dann hat Harvey Weinstein gesagt, wie man den Film neu schneiden muss und das heutige Meisterwerk ist eigentlich ihm zu verdanken. Jetzt ist er ein Krimineller, der verurteilt ist, aber wir müssen es aushalten, dass er auch ein guter Produzent war. Und es ist doch jetzt lächerlich, rückwirkend ihm seine Qualitäten als Produzent abzusprechen. Ich akzeptiere, wenn jemand sagt, von so einem Produzenten will ich die Werke nicht mehr schauen. Ich habe aber Mühe, wenn man sagt, man darf jetzt diesen Film nicht mehr zeigen, der ja übrigens von einem italienischen Regisseur ist und nicht das Werk von Harvey Weinstein. Also da bin ich schon dafür, dass man das trennt. Ich respektiere, wenn jemand sagt, okay, ich lese die Bücher von Nabokov nicht mehr, aber wir kommen doch wirklich in der Kunstgeschichte in Teufels Küche. Ich meine, Künstler sind, Kunst ist nicht etwas Demokratisches, es hat viel mit einer individuellen Vision zu tun, die jemand durchboxt. Und ich habe ja in meinem Werdegang, weiß Gott, genug Künstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen als Journalist, bei Werkstattbesuchen, bei Interviews oder jetzt als Artistic Director des Zürich Film Festival. Ja, die haben manchmal einen Spleen, das sind ganz spezielle Vögel, aber deshalb sind sie ja Stars oder Künstler. Und wenn jetzt gute Kunst nur noch von angepassten Leuten kommt, ja, dann ist vielleicht auch der Film etwas langweiliger. Also ich bin ein Gegner von, man darf nur noch Filme zeigen von Leuten, die einen guten Leumund haben.
Wir haben jetzt gesprochen über das Verhältnis von Künstler eben und Kunstwerk, wie weit man das trennen kann. Eine andere Frage, die ebenso kontrovers diskutiert wird, aktuell ist ja die Frage, wie ist mit anstößigen Stellen in Kunstwerken umzugehen, also mit rassistischen, sexistischen, vermeintlich rassistischen, vermeintlich sexistischen Stellen in Filmen, in Büchern, zum Beispiel das Wort, das N-Wort, nehmen wir doch einen wunderbaren Kinderfilm, Pippi Langstrumpf, oder das N-Wort im ersten Tagebuch von Max Frisch, notabene. Also wie ist mit solchen Stellen umzugehen? Sind die herauszufiltern? Oder sind sie eben gerade stehen zu lassen, wie das übrigens auch am Filmfestival in Freiburg im Frühling passiert ist? Sind sie stehen zu lassen? damit eben gerade daran das Problembewusstsein geschärft wird? Was also ist Ihre...
Ich finde, für stehen lassen, aber kontextualisieren, denn wenn das jetzt eine Vorführung mit einer Schulklasse ist, auch zu sagen, dass das halt damals noch nicht als rassistisch empfunden wurde oder wenn es rassistisch war, das in einen Kontext zu stellen. Aber ich finde es etwas merkwürdig, was Disney jetzt macht mit Triggerwarnungen beim Dschungelbuch. Jetzt war das jahrzehntelang ein grandioser Kinderfilmklassiker und plötzlich ist der Film gefährlich. Also das hat ja etwas Zensorisches. Ich bin für Kontextualisieren. Ich bin aber auch nicht dafür, dass man an einer Hausmauer in der Altstadt den Moor übermalt, der jetzt da steht seit dem Mittelalter. Und Leute wie ich müssen zuerst mal auf die Idee kommen, dass das ja rassistisch sein könnte. Ich finde, aber wir sind jetzt mitten in einem Kulturkampf und das Pendel schlägt aus und zurück. Und die Extreme haben jetzt Oberwasser, hüben wie drüben. Und ich glaube, dass sich das irgendwann wieder justieren und einpendeln wird und wir etwas entspannter mit solchen Fragen umgehen können. Und manchmal, ganz ehrlich, frage ich mich auch, also, wenn der Moor das größte Thema in einer Stadt ist, dann leben wir in einer schönen Stadt.
Aber die Frage ist doch, also die Realität, die sagen, es wird sich wieder einpendeln. Wird es sich von allein einpendeln oder muss man eben dagegen halten? Also ich meine, die Realität ist, wenn ich jetzt daran denke, kürzlich eine Chile-Ausstellung, wo es schon am Anfang heißt, beim Eingang, Vorsicht, verstörende Erotik. Im Open House, im Covent Garden bekommt man ein Blatt, wo draufsteht, es werden Gewaltszenen auf der Open Bühne stattfinden, an gewissen Filmfestivals, das wissen Sie besser als ich, bekommt man zuerst einen Code bzw. einen Leitfaden, wie man sich zu verhalten hat. Also Christian, Jungen, das ist lächerlich. Sie als Direktor einer namhaften Kulturinstitution, sagen Sie mir, wie ist wirksam gegen diese Bevormundung? Irgendwie werden ja die Kulturkonsumenten als dumpf und dumm verkauft. Wie ist gegen eine solche Bevormundung anzugehen? Wirksam?
Indem man nicht mitmacht, indem man keine Triggerwarnungen ins Programmheft schreibt, in unserem Fall, indem man auf die Mündigkeit der Kinogängerinnen und Gänger vertraut, indem man allenfalls die problematischen Szenen zur Sprache bringt, im Q&A mit Regisseur und Darstellern, ihnen auf den Zahn fühlt. Aber schauen Sie, als Liberaler kann ich doch nicht irgendwie dem Publikum vorschreiben, wie es den Film zu deuten hat. Das ist dann auch eher die Aufgabe der Kritik. Und es gibt diese Polizei in der Kritik, die dann halt auf die Finger klopft. Das ist ihr gutes Recht. Aber ich glaube nicht, nochmals, ich glaube, das ist eine kleine Welt, die da jeweils durchdreht und verrückt ist oder brüskiert. Und bei der breiten Masse sind diese Themen gar nicht so aktuell. Ich stelle auch fest, ich halte ja regelmäßig Vorträge oder Seminare auch an Hochschulen, da ist das ein Wahnsinnsthema. Also die ZHDK ist unglaublich politisch hier in Zürich. Aber mein Vater war wirklich ein Fabrikarbeiter und war ein typischer SP-Wähler. Und der hat immer die SP-Vertreter gewählt. Aber ehrlich gesagt, diese Gender-Diskussionen und welches WC, das ist überhaupt kein Thema. Also da gibt es auch einen Gap zwischen den ganz normalen Leuten und einer Elite oder einer Kulturelite. Und da braucht es halt besonnene Stimmen, Die sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Aber apropos Kulturelite, also ich meine, die Schweizerische Kulturstiftung hat ja, glaube ich, das war im Frühjahr, ein Programm lanciert, mit dem die Kultur hierzulande zur Diversität verpflichtet werden soll. Hand aufs Herz. Garantieren können Sie gar nichts, aber können Sie ausschließen, dass das ZFF künftig bei der Auswahl der Filme, bei der Preisvergabe sich vorwiegend an die Diversity, an Diversity-Kriterien orientiert?
Wir orientieren uns wirklich an der an der Filmkunst, gefallen uns die Filme und wir diskutieren eigentlich selten über Zahlen, wie ist das Geschlechterverhältnis. Ich bin allerdings tatsächlich auch ein Freund von Mixed Teams, von möglichst verschiedenen Leuten. Wir haben beim ZFF einen Frauenanteil von über 70% und wenn man eine diverse Belegschaft hat oder ein diverses Programmer-Team, dann ergibt sich das eigentlich automatisch. Mir ist in meinem ersten Jahr passiert, dass wir mehr Frauen im Wettbewerb hatten als Männer. Also, ich habe das gar nicht gemerkt. Das war dann Bettina Oberli, die mich quasi darauf aufmerksam gemacht hat. Auch, dass es quasi zum ersten Mal einen Eröffnungsfilm von einer Frau gäbe. Ich habe keine Lust, eine Pressekonferenz mit irgendwelchen Zahlen zu beginnen. Wir haben so viele Prozentfilme von Frauen und so viele Prozentfilme von Männern. Ich bin auch kein Freund, dass wenn man sich akkreditiert, das ist mir als Journalist passiert, am Filmfestival in Sundance, dass man sagen muss, wie die sexuelle Orientierung ist. Also ehrlich gesagt, wenn jetzt eine 17-jährige Filmkritikerin, die lesbisch ist, aber noch nicht out of the closet, nach Sundance will, muss sie sich quasi outen bei der Akkreditierung. Es ist noch verrückt, oder? Wir haben eigentlich alle diese Dinge überwunden. Also mein Vater hat immer gesagt, also früher in der Schweiz, ein Formular war Name, Vorname, militärischer Grad, Konfession. Das hatte dann was Diskriminierendes für alle, die zum Beispiel im Kanton Zürich nicht reformiert waren. Ich hatte einen Großvater, der 68 aus Prag geflüchtet ist, Kunstprofessor war und weil er katholisch war, hat er keinen Job gekriegt an einer Hochschule im Kanton Zürich. Das haben wir alles überwunden und jetzt plötzlich kommt dieses Betonen von wer bin ich und Merkmalen wieder aufs Tapet.
Es ist natürlich jetzt nicht nur die Genderfrage, also unter Diversity, sondern es sind eben Ethnien, es quasi das ganze Spektrum.
Und Entschuldigung, es ist doch birnreich, pardon my French, wenn es Regeln gibt, man kann jetzt den Oscar nur noch gewinnen, genau, wenn man einen diversen Cast hat. Und jetzt mache ich einen Spielfilm über den Zweiten Weltkrieg und ja, da an der Front waren jetzt vielleicht nicht Schwarze zum Beispiel. Das ist aber nicht so, dass der Regisseur jetzt rassistisch wäre, sondern er macht einen von der Realität inspirierten Spielfilm. Da kann man doch nicht sagen, man schließt jetzt diesen Spielfilm über die Schlacht bei Stalingrad aus, weil da keine Hispanics, Asiaten und Schwarze vorkommen. Also ich finde, das ist ein Eingriff in die Kunstfreiheit, der unschön ist.
Es geht ja nicht weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Musiktheater denke, das irgendein Vorlieben hat, ja auch für gesellschaftliche Außenseiter, ein Othello, ein Rigoletto, also verkrüppelt ein Schwarzer, Blackfacing ist sowieso natürlich verboten, was ja irgendwo auch einleuchtet, da geht es ja darum, dass eben gerade diese gesellschaftlichen Outside, also Außenseite gezeigt werden. Aber wenn das gar nicht mehr geht, wie kann man dann diese Problematik überhaupt ins Bewusstsein bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja heute auch so, also Tom Hanks hat kürzlich gesagt, er würde die Rolle des schwulen Anwalts in Philadelphia heute nicht mehr spielen, weil da brauche es jetzt einen Schwulen, der diese Rolle spielt. Und die Heterosexuellen sollten jetzt bitte nicht den Schwulen die wenigen Rollen wegnehmen. Da muss ich sagen, ja, Entschuldigung, Schauspiel ist doch genau etwas vorgeben, was so nicht ist. Das heißt, ein Katholik kann einen Juden spielen, ein Schwuler kann einen Heterosexuellen spielen. Und wenn es quasi die Beglaubigung durch die eigene Identität braucht, wer spielt dann den Mörder im Krieg? Also das führt irgendwo in eine absurde Sackgasse. Und ich finde, vor allem in den USA, wo dieser Kulturkampf nochmals eine Stufe heftiger tobt, ist man da eigentlich auf Abwege geraten mit dieser Identitätspolitik. Heißt das, die Hollywood-Studios sollen keine Filme produzieren, die auch Schicksale und Liebesgeschichten von Homosexuellen erzählen oder von Minderheiten? Selbstverständlich nicht. Aber ich finde letztendlich, die Kunst muss frei sein und wenn man ihr zu viele Vorgaben macht, dann engt man sie ein und die Kunst wird am Ende nicht besser und authentischer dadurch.
Würden Sie so weit gehen und sagen, also die Kunst ist genau durch all diese Bestrebungen, durch diesen rabiaten Moralismus in ihrer Freiheit schon in gewisser Weise bedroht?
ja, ich spreche jetzt von dem Bereich, den ich am besten kenne, vom Kino, ich sehe einfach immer mehr Kalkül, dass da dann noch der lesbische Kuss ist, einfach damit man das Häkchen machen kann. Ich finde das jetzt nicht wahnsinnig ein Fortschritt, wenn Filme so kalkuliert gestaltet werden, damit man möglichst alle abholt. Ich bin aber überzeugt, und ich bin ja selber so einer, das Publikum ist mündig und ich als heterosexueller Mann schaue doch auch nicht nur Filme über heterosexuelle Männer. Ich schaue auch sehr gern Filme über eine lesbische, eben Basic Instinct zum Beispiel, Hauptfigur. Das ist ein reduktiver Ansatz zu meinen, nur Schwule interessieren sich für Schwule, nur Heterosexuelle interessieren sich für Heterosexuelle. Und interessant ist ja gerade jetzt, dass es nämlich dann wie so Ventile gibt. Also meiner Meinung nach wurde Trump am Ende gewählt als dumpfer Protest gegen die PC, gegen die Political Correctness. Sehr viele Leute, die eigentlich gar nicht seine Agenda unterstützen, wollten mal ein Zeichen setzen. Und interessant ist auch der enorme Erfolg von Top Gun Maverick jetzt gerade. Das ist ein Film, den gibt es fast nicht mehr. Einfach ein gut aussehender Held, der eine heterosexuelle Romanze hat mit zwei Weißen, kein Statement, keine Moral, einfach nur gute Unterhaltung. Und das wirkt wie aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, dieser immense Erfolg hat auch damit zu tun, dass irgendeine Mehrheit jetzt wieder mal einen Film sieht, den es sonst heute nicht mehr gibt, weil der moralische Zeigefinger, der ist immer schnell zu stellen.
Sie haben vorhin das Stichwort Freiheit der Kunst gebracht. Mich umtreibt die Frage, ja, Kunst an sich ist ja zweckfrei. Sie will verstören, sie will Tabus brechen, sie will aufwühlen. Wie geht das zusammen damit, dass sich eben Kulturschaffende, Sie haben es vorhin erwähnt, eigentlich zunehmend diesem Zeitgeist andienen, dass sie sich in den Dienst stellen von politischen Anliegen, auch wenn diese lobenswert sein sind oder hehre Ziele haben, Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit, Diversity. Wie geht das zusammen? Wird irgendwo dieser tabubrechende Stachel der Kunst, wird der damit nicht gezogen? Also eben, wenn man sich dem Mainstream andient.
Also diese Gefahr besteht natürlich, vor allem wenn man in seinem Kunstschaffen auf Subventionen angewiesen ist. Da gibt es ja immer mehr Kriterien bei der Förderung, die eigentlich gar nichts mehr mit der Kunst im eigenen Sinne zu tun haben. Auch wir als Zürich Film Festival, wenn wir ein Dossier einreichen bei der öffentlichen Hand, da geht es um Sustainability, also um Nachhaltigkeit, es geht um Diversität, um Inklusion, um Teilhabe. Ein neues Kriterium ist jetzt zum Beispiel die Dezentralität. Also man sagt, alles ist quasi im Zentrum, also quasi Kreis 1 in der Stadt Zürich. Die Stadt wächst aber an den Rändern. Wir müssen die Kultur auch an die Ränder bringen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt vom Opernhaus ist und das steht nun mal da am Sechseleutenplatz. Klar, man kann dann nach Schwamendingen und dort Vorführungen machen. Aber das sind alles Kriterien, die eigentlich letztlich weltpolitischer Natur sind und gewisse Auflagen sind, die wichtig sind. Ich finde es ja selber wichtig. Nur als Liberaler glaube ich halt auch wieder, die Welt verändert sich zum Besseren durch Innovation in der Technologie, also zum Beispiel im Umweltbereich. Und die Leute, die ja wirklich unternehmerisch stecken und übrigens beim Zürich Film Festival, wir sind ja zu über 90% privat finanziert. Also das ist ein Wahnsinns-Eigenfinanzierungsgrad im Vergleich mit allen anderen Leuchtturminstitutionen, die natürlich vorwiegend oder viel stärker von der öffentlichen Hand leben. Wenn ich also so einem Unternehmen wie dem Zürich Film Festival vorstehe, dann bin ich ja automatisch unternehmerisch im Bereich Sustainability, weil Mercedes ist ein Partner von uns, die setzen voll auf Elektrofahrzeuge. Ich kann ja gar nicht als Festival eine Dreckschleuder sein, wenn ich einen Partner habe wie Mercedes. Auch bei einer Bank wie der Credit Suisse ist das ein Riesenthema. Auch bei einer Uhrenfabrik wie Breitling, die uns unterstützt. Also es ist eigentlich der freie Markt, der mich ja auch dazu nötigt und mein gesunder Menschenverstand, dass man jetzt in nachhaltige Technologien investiert, dass man nicht mehr so viel Papier produziert, so viel Giveaways, die dann im Container landen und gar nicht Freude bereiten. Es ginge meiner Meinung nach auch ohne diese Auflagen. Oder anders gesagt, wenn wir solche Gesuche ausfüllen müssen, kann ich eigentlich die Kriterien erfüllen, ohne mich anzustrengen. Nochmals, ich bin beim Zürich Film Festival, wir haben auf also Stufe GL sind wir 50-50, eine Geschäftsführerin und ich bin der künstlerische Direktor. Wir haben auf Kaderstufe 1 einen Frauenanteil von 71%, aber nicht, um jetzt irgendjemandem zu beweisen, dass wir diverse sind. Das ergibt sich aus dem freien Unternehmertum.
Kann man angesichts dessen, also die Auflagen, die gemacht werden, das ist ja nur das eine. Das andere ist ja irgendwo eben diese unglaubliche auch Aggressivität, dieser rabiate Moralismus von den Medien, von der Internet-Community, die sich da quasi wie aufschwingen zum jüngsten Gericht, also zum weltlichen jüngsten Gericht. Kann man da künstlerisch überhaupt, oder wie lange kann man da künstlerisch ohne Schere im Kopf arbeiten? Also stellen wir uns jetzt vor, einen Regisseur, man muss ja dauernd befürchten, dass es einen Shitstorm gibt, dass man Publikum verliert, wenn man gewisse Sensibilitäten nicht in seinem Werk mit berücksichtigt.
Es braucht natürlich Mut und es braucht innere Überzeugung und der Blick in die Kunstgeschichte oder in die Filmgeschichte lehrt uns ja, die herausragenden Autorinnen und Autoren waren immer diejenigen, die sich in einem nivellierenden System eine eigene Handschrift, eine eigene Themensetzung bewahrt haben und die durchgesetzt haben. Pasolini ist Pasolini, weil er sich am Zeitgeist, an der damaligen Moral gerieben hat und nicht, weil er wie ein Lemming in die Richtung gerannt ist, die die Democrazia Cristiana damals an der Macht in Italien vorgegeben hat. Und ich glaube, am Ende diejenigen, die ein Anliegen haben, eine innere Überzeugung, das sind auch diejenigen, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen und die sich durchsetzen. Und ich bin da auch nicht so ein Kulturpessimist. Ich sage immer, gute Kunst wird bemerkt und setzt sich durch. Und ich sage auch immer, das Geld, das Kapital ist intelligent und es wird immer genug Leute geben, die ein Filmfestival oder einen Film oder das Kunsthaus unterstützen. Ich bin da nicht so pessimistisch und glaube auch nicht, dass man jedem Trend einfach mitmachen muss.
Wir kommen schon leider zum Schluss. Am 22. September beginnt das 18. Zürich Filmfestival. Ich frage Sie jetzt nicht nach dem Programm. Ich weiß ja, dass Sie mir das sowieso nicht verraten. Aber ich würde ganz gern wissen von Ihnen, und zwar vom letztjährigen Filmfestival. Da wurde ja diese, wie ich finde, herrliche Satire gezeigt. Official Competition. Mich wird unglaublich Wunder nehmen, wie Christian Jungen welche Szene Ihrer Meinung nach die Eitelkeiten, die Klischees im Filmbetrieb am besten eingefangen hat.
In diesem Film, auf genau. Der Competition, ja, da gibt es so eine Pressekonferenz, wo Penelope Cruz an die Mikrofone tritt und ihr Financier sitzt im Publikum und sie macht sich eigentlich lustig über diese Eitelkeiten, über diese falschen Beweggründe. Der wollte ja auch ein bisschen gute Stimmung machen, selber im Rampenlicht stehen. Aber dieser Film Official Competition aus Spanien mit Antonio Banderas und Penelope Cruz ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ja die Kunst die Kraft hat, sich auch selber zu reflektieren, sich über sich selber zu mokieren. Und das ist jetzt ein Film, der in großer Freiheit entstanden ist, der übrigens auch polarisiert hat. Es gibt Leute, die finden genial, so wie Sie offenbar. Es hat Leute gegeben, die haben den jetzt überhaupt nicht gemocht. Und so soll es sein. Kunst muss auch nicht immer für alle sein. Das ist auch so ein komischer Anspruch. Sie haben es gesagt, Kunst kann polarisieren, sie kann irritieren, sie kann provozieren. So be it. Wäre doch langweilig, wenn alle Filme in der gleichen Tonalität gehalten wären.
Absolut. Christian Jung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Es war mir eine Freude.